Es ist das Jahr 1973. Meine Oma sitzt in einem kleinen, schwach beleuchteten Raum mit einer Holzpritsche, einem Tisch, einem Hocker, einem Waschbecken und einem rostigen Klo aus Eisen. Sie hat keine Ahnung, wo sie ist, wo ihr Mann ist, wo ihre Kinder sind. Irgendwann öffnet ein Stasi-Mann die schwere Tür ihrer Zelle und schreit sie an. Sie soll mitkommen. Er führt sie durch kahle Gänge in einen Raum, in dem ein anderer Mann schon auf sie wartet. Er will von ihr wissen, was sie getan hat, was sie vorhatte, ob sie mit irgendwelchen staatsgefährdenden Organisationen zusammengearbeitet hat. Anders als der erste Stasi-Mann schreit er nicht. Er ist sogar fast freundlich. Aber er fragt sie immer weiter aus.
Die Nacht durch und...
Sein Verdacht, staatsfeindliche Verbindungen und ungesetzlicher Grenzübertritt. So steht es in der Einlieferungsanzeige. Die Gedanken meiner Oma rasen. Sie denkt daran, dass ihre Wohnung schon leer steht, dass sie alles verschenkt haben, was sie nicht auf die Flucht mitnehmen konnten, dass die Stasi vermutlich alles schon durchsucht und Beweise für ihre Flucht hat. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Und der Stasi-Mann hört einfach nicht auf zu fragen. Stunde um Stunde um Stunde. Dass ein paar Meter weiter in einem anderen Raum ihr Mann Bodo sitzt und auch verhört wird, setzt sie nur noch mehr unter Druck.
Dann gab es einen Stasi-Mann, der lief immer von mir zu ihm, was ich nun schon ausgesagt hatte. Und dann wusste Bodo, ach, so weit ist es schon, das hat sie schon gesagt.
Meine Oma und mein Opa werden also gegeneinander ausgespielt. Meine Oma ist müde. Es ist mitten in der Nacht. Sie kann nicht mehr, will, dass es vorbei ist. Und die Stasi weiß sowieso schon alles, denkt sie. Es macht keinen Sinn, irgendetwas zu verheimlichen. Sie will der Sache ein Ende bereiten. Also, mitten in der Nacht, gesteht sie. Aber es ist nicht vorbei. Obwohl sie am Ende der Nacht ihre Fluchtpläne gestanden hat, passiert dann erstmal nichts. Wochenlang sitzen meine Oma und mein Opa alleine in ihren Einzelzellen. Es ist erdrückend, erzählt meine Oma. Es gibt keine richtigen Fenster, aus denen man hinaussehen kann. Keine Info, wie es weitergeht. Auch nicht, was mit ihren Kindern passiert. Nur die Angst. Tage der Isolation in einer kleinen Zelle. Jeder für sich allein.
Ich nehme mal an, wir waren 3-4 Wochen in Hohenschönhausen.
Und das ist nur die erste Station ihrer Haft.
Und dann ging die Folter los.
Meine Oma Gunni war in der DDR eine Verbrecherin. Aber nicht, weil sie eine Bank überfallen oder Drogen vertickt hat, sondern weil sie fliehen wollte. Und der Moment, der sie am meisten in der DDR geprägt hat, war natürlich ihre Verhaftung. Damals, als sie nach dem Skiurlaub von der Stasi auf der Landstraße ausgebremst, aus dem Wagen gezerrt und in ein geheimes Gefängnis in Berlin gebracht wurde. Warum war meine Oma bereit, dieses Risiko überhaupt einzugehen? Weil es ist ja nicht so, als hätte sie gedacht, das geht auf jeden Fall gut. Sie wusste ja, dass sie im Gefängnis landen könnte. Und, für sie das Schlimmste daran, dass sie von ihrer Tochter und ihrem Sohn getrennt werden könnte, die gerade mal 10 und 14 Jahre alt sind.
Ich war ja Mutter, ich war nicht berufstätig. Das war für mich das Allerwichtigste.
Was meine Oma trotz allem zur Flucht getrieben hat und wie es dazu kommt, dass sie sagt, ich muss hier weg, um das zu verstehen, gehen wir dorthin zurück, wo alles beginnt. In ihrer Kindheit.
Ich sah dann manchmal von einem Hügel schon meine Mutter von Weitem und zitterte, dass sie ja nicht noch erwischt wird. Hat ihn versteckt im Feld und im Wald. Und die sind alle nicht wiedergekommen, die da noch eingezogen wurden.
Ich bin Luise. Und ich reise mit meiner Oma Gunni zurück in ihre Vergangenheit. In die DDR, in der sie viele Jahre gelebt, sich verliebt, aber auch vieles verloren hat. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die diesem System entkommen wollten, und eine von Hunderttausenden, die dabei erwischt wurden. Ich will wissen, was es mit einem macht, in einem Land zu leben, das nach außen hin eine Demokratie sein wollte, aber eigentlich eine Diktatur war. Und wieso es heute immer noch wichtig für uns ist, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Oma, lass reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Folge 2. Zwischen den Welten. Natürlich ist es für mich auch ein bisschen komisch, hier mit meiner Oma in ihrem Wohnzimmer zu sitzen, in dem sie mir sonst oft mit Hingabe ihre selbstgeschnittenen Videos von ihren vielen Reisen zeigt oder Sportübungen auf ihrer Faszienrolle macht. Um uns herum wursteln viele Menschen mit Aufnahmegeräten und Kameras rum. Meine Oma und ich werden verkabelt. Eigentlich ist es fast so, als wäre ich bei der Arbeit bei einem meiner Filmdrehs fürs Kino oder für den Tatort. Nur diesmal stehe ich nicht mit anderen Schauspielern vor der Kamera, sondern mit meiner Oma. Und dann wird die Klappe geschlagen. Nur hier mit den Händen.
Wollen Sie einmal klatschen?
Ja, geht schon, aber nochmal, die Nase ist feucht. So.
Und ich muss sagen, es fällt mir manchmal schwer, mir vorzustellen, dass meine Oma das alles erlebt hat. Ich weiß, dass es passiert ist, aber wenn meine Oma von ihrer Haft erzählt, fühlt es sich für mich manchmal an, als würde sie über eine andere Person sprechen. Vielleicht faszinieren mich deswegen auch die Gefängnisbilder meiner Oma so sehr, die Stasi direkt nach der Verhaftung von ihr gemacht hat. Diese typischen Sträflingsfotos, bei denen man einmal von vorne und dann von der Seite aufgenommen wird. Ich habe mir eine Kopie davon schon vor Jahren in mein Zimmer gehängt. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber irgendwie hat mich ihr Ausdruck darauf schon immer gefesselt. Sie trägt darauf einen Rollkragenpullover vom Skifahren. Ihre Haare, die heute mit fast 90 Jahren komplett grau-weiß sind, sind noch dunkel und kurz geschnitten. Das junge Gesicht meiner Oma guckt besorgt in die Kamera und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen herausfordernd. Wenn ich mir dieses Bild so anschaue, dann kann ich mir richtig vorstellen, wie sie vor der Stasi sitzt und sich denkt, ihr könnt mich mal. Aber woher kommt die Wut meiner Oma gegen die DDR? Meine Oma erzählt es oft so. Es fängt alles mit dem Ort an, in dem sie aufgewachsen ist. Und mit seiner sehr besonderen Lage in Deutschland. Nämlich ziemlich in der Mitte, in einem kleinen Ort in der Nähe von Kassel. Du bist ja 1937 geboren,
ja,
in Leinefelde, mhm, kurz vorm Beginn des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Opa Bodo hat mir hier heimlich dieses Foto zukommen lassen,
mhm,
was dich, ich weiß nicht, wie alt bist du auf dem Foto?
6 Jahre, da bin ich in die Schule gekommen, ja, 1943.
Ist es da auf dem Bild dein erster Schultag, den wir da sehen?
Ja, ja, mit den Zuckertüten, ganz typisch.
Auf dem Bild ist meine Oma noch ein kleines Mädchen. Sie hat 2 geflochtene Zöpfe und hält in den Armen eine Schultüte, die im Vergleich zu ihr riesig aussieht. Leinefelde. Das ist ein Dorf im heutigen Thüringen mit damals etwa 3000 Einwohnern. Hier wächst meine Oma auf. Und obwohl ab Anfang der 40er Jahre auch in Deutschland der Krieg ankommt, da ist sie so 5 Jahre alt, erstmal relativ behütet. Ihr Vater hat mittlerweile ein gut laufendes Unternehmen für Lockenwickler und Haarnetze. Ihre Mutter führt den ganzen Haushalt, arbeitet gerne im Garten und engagiert sich ehrenamtlich bei der Caritas. Meine Oma erzählt, dass ihre Eltern Hitler kritisch gegenüberstanden und sich sehr viel in der katholischen Kirche eingesetzt haben. Mit 2 älteren Brüdern ist Oma Gunni die Kleinste. Oder wie sie selbst sagen würde, das Nesthäkchen.
Also der älteste Bruder, der hat mich gebadet und ja, alles Mögliche mit mir gemacht. Und ich durfte beide kämmen. In dem Alter, wenn man klein ist, kämmt man doch gerne. Ich durfte beide die Haare kämmen. Und wir haben viel zusammen gemacht.
Mal abgesehen davon, dass Haare scheinbar das Ding in der Familie gewesen sind, wenn man das so hört, finde ich, versteht man, dass viele Menschen im Krieg erstmal noch relativ normal gelebt haben. Aber irgendwann bekommt meine Oma den Krieg dann doch selbst zu spüren. So wie die meisten Menschen in Deutschland. Meine Oma erzählt mir von Scharen von Bombern der Alliierten, die im letzten Kriegsjahr, also 1945, tosend über das Dorf hinwegziehen.
Und wenn Kassel brannte, Kassel ist ja auch sehr bombardiert worden, dann war bei uns der Horizont etwas heller als sonst. Aber wenn die deutschen Soldaten fanatisch waren und von unserem Bahnhof aus mit der Flak diese Bomber beschossen, habe ich es einmal erlebt, dass ein Bomber ausscherte, kreiste, kam zurück und bombardierte unseren Bahnhof.
Und dann, kurz vor der Kapitulation Deutschlands, soll ihr Bruder noch eingezogen werden und mit dem Zug an die Front.
Und da sagt mein Vater, nein, also da steigst du nicht ein. Ja, und damit hat er ihm eigentlich das Leben gerettet. Er hat ihn versteckt im Feld und im Wald. Und die sind alle nicht wiedergekommen, die da noch eingezogen wurden.
Diese Jahre unter den Nazis haben meine Oma natürlich extrem geprägt. Aber auch die Zeit danach. Denn nach Kriegsende sind große Teile Europas und Deutschlands verwüstet. Viele Menschen haben kaum was zu essen. Das Ende des Krieges hat meine Oma aber trotzdem in guter Erinnerung. Im April 1945 rollen US-amerikanische Truppen mit Panzern und Jeeps in Leinefelde ein. Die Menschen kommen aus ihren Häusern.
Und wir standen am Straßenrand und waren glücklich und bewunderten die.
Dazu muss man natürlich auch sagen, es waren längst nicht alle Menschen in Deutschland und wahrscheinlich auch nicht in Leinefelde glücklich, dass das NS-Regime gefallen ist. Zum einen gab es ja sehr viele Menschen, die sich wirklich mit dem Nationalsozialismus identifiziert haben. Zum anderen hatten die Leute schon Angst vor den ausländischen Soldaten und dass die sich rächen könnten. Aber meine Oma ist damals ein Kind. Und für sie ist da vor allem ein Gefühl der Erleichterung. Und meine Oma sagt, die Amerikaner waren freundlich zu ihnen.
Und dann hatten die auch so tolle, wie heißen diese unglaublichen Motorräder, die Harley Davidson. Davidson, ja. Weil wir ja ab 18 Uhr durften die Deutschen nicht raus, war Ausgangssperre. Und dann hatten die freie Straßen in unserem Dorf. Und da lagen wir alle in Fenstern und guckten. Also wir waren begeistert, dass wir die Amis hatten.
Aber dann kommt es anders. Die Alliierten, also die USA, Großbritannien, die Sowjetunion und Frankreich, die Staaten, die sich im Krieg gegen Deutschland verbündet hatten, teilen Deutschland jetzt unter sich auf. Das ganze heutige Thüringen, das davor zum Teil von Amerikanern besetzt war, geht komplett an die sowjetischen Besatzer. Und das kleine Leinefelde, das nur wenige Kilometer weiter im Westen hätte liegen müssen, um weiterhin von den Westmächten besetzt zu bleiben, geht an die Sowjetunion.
Und dann kam eben nach ein paar Wochen, hieß es, wir kriegen die Russen, um Gottes Willen. Also, aber da standen wir eben nicht am Straßenrand wie bei den Amerikanern, sondern wir standen in der ersten Etage und bewegten nicht mal den Vorhang. Und mein Vater zitterte und sagte, um Gottes Willen. Den ging ja schon so ein schlechter Ruf voraus mit Vergewaltigung. Tante Anni in Potsdam sagte, hier erzählen die Frauen nicht, dass sie einmal vergewaltigt wurden, mehrfach.
Es gibt damals sogar das Gerücht, dass sowjetische Soldaten von ihren Kommandanten dazu angestiftet werden, Frauen zu vergewaltigen. Und klar, wenn das die ersten Gerüchte sind, die meine Oma über sowjetische Soldaten hört, setzt das keinen guten Grundstein für ihre Beziehung mit den neuen Besatzern. Aber war das wirklich so? Also waren die sowjetischen Soldaten wirklich so schlimm?
Ja, mein Name ist Jens Giesecke, ich bin Historiker.
Jens Giesecke arbeitet am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und beschäftigt sich unter anderem mit der Geschichte der Staatssicherheit, also der Stasi, und der Verfolgung, die viele im DDR-Regime erlebt haben. Aber er kennt sich natürlich auch mit den Nachkriegsjahren in Deutschland aus. Giesecke sagt, dass viele Menschen in Deutschland tatsächlich viel Angst vor den Soldaten der Sowjetunion hatten, auch wegen der Nazi-Propaganda.
Gegen Russen, gegen Slawen, gegen die Mongolen, wie es damals dann auch im Volksmund hieß.
Deswegen hätten die Deutschen oft von Haus aus einen voreingenommenen bis herablassenden Blick auf Personen aus den Sowjetrepubliken gehabt. Da gab es beispielsweise
die berühmte Formulierung, die russischen Soldaten seien überrascht gewesen, dass Wasser aus Wand kommt. Das klingt furchtbar herablassend heutzutage, aber das ist eben sozusagen Teil der Szenerie gewesen.
Die Nazis stellen sowjetische Menschen oft systematisch als Untermenschen dar. Und dann heißt es eben, die seien primitiv, wissen nicht mal, was Wasserrohre im Haus sind. War also auch die Angst vor den sowjetischen Soldaten übertrieben? Nicht wirklich, sagt Giesecke. Es gab
tatsächlich auch massive Übergriffe. Und es gab vor allem, das ist sozusagen ein wichtiger Aspekt, weil er sich tief in die Erinnerung der Ostdeutschen gegraben hat, es gab sehr viele Fälle von sexueller Gewalt, also Racheakten durch Vergewaltigungen. Das ist, glaube ich, das, was am tiefgreifendsten da seine Spuren hinterlassen hat.
Das hat ja auch meine Oma erzählt. Und auch daran, dass Kommandeure Soldaten angestiftet haben sollen, Frauen zu vergewaltigen, könnte wirklich was dran sein. Also, es gab massenhaft organisierte sexuelle Gewalt, vor allem in der Kriegsendphase, als die sowjetische Armee vorgerückt ist. Aber es ist auch alles nicht so schwarz-weiß. Später wurden Soldaten auch von der eigenen Armee bestraft, wenn sie solche Taten begangen haben. Und generell ist es ja im Nachhinein in Kriegssituationen oft schwierig einzuschätzen, was wirklich passiert ist. Viel ist da bis heute im Dunkeln. Aber ja, im Allgemeinen heißt es, dass sowjetische Soldaten besonders gewalttätig gegenüber der deutschen Bevölkerung waren. Was aber natürlich auch zur vollständigen Geschichte gehört, die Sowjetunion hat besonders unter den deutschen Massakern gelitten. Unter der systematischen Aushungerung ganzer Städte und der Vernichtung der sowjetjüdischen Bevölkerung. Also im Krieg sind fast 27 Millionen sowjetische Bürger und Bürgerinnen getötet worden. Im Vergleich, in Deutschland sind in Anführungsstrichen nur 6 bis 8 Millionen Menschen durch den Krieg gestorben. Hauptsächlich Soldaten. Meine Oma sagt aber auch, so schlimm wie befürchtet war es dann gar nicht, als die russischen Soldaten einmal da waren. Am Anfang zumindest.
Aber in den nächsten Tagen haben wir dann erlebt, dass der Kommandeur ganz vernünftig war.
Und obwohl meine Oma erst auf Abstand bleibt, freundet sie sich etwas später mit einem kleinen Jungen der Besatzer sogar an, weil sie zusammen auf der Straße spielen.
Und hat mich dann auch mal mit meiner Freundin eingeladen zu seinem Bruder und zu den Soldaten, die in einer Villa eben Quartier gezogen hatten. Und da lagen die ganzen erwachsenen Soldaten auf den Betten und die Stiefel so unten über das Bett weg. Und da kriegten wir im Glas Kaffee eingegossen mit ganz viel Zucker drin. Das hatten wir ja schon gar nicht mehr. Also saßen wir da und guckten immer heimlich auf die Betten und sahen da die Russen liegen und fanden das irgendwie ein bisschen wunderlich, was wir erlebten.
Sie sieht also die sowjetischen Soldaten und merkt, sind auch nur Menschen. Zwar keine mit Kaugummis, aber manche haben immerhin Kaffee mit Zucker. Die sowjetischen Soldaten bringen aber noch was ganz anderes mit. Den Sozialismus. Ziemlich schnell nach dem Krieg beginnen die Besatzer in ihren jeweiligen Zonen, die Gesellschaft nach ihren eigenen politischen Vorstellungen umzubauen. Die Amis, die Briten und die Franzosen wollen eine Demokratie errichten. Die Sowjetunion einen sozialistischen Staat nach eigenem Vorbild. Am 7. Oktober 1949 ist es dann soweit. Die DDR wird als sozialistischer Staat gegründet.
Die Bevölkerung des Westens soll zur Schaffung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der einstimmigen Wahl ihres Präsidenten die große Kraft erkennen, die der demokratischen Bewegung in der Ostzone innewohnt.
Und hier wird's einmal ganz kurz ein bisschen trocken. Aber für alle, die gerade nicht ganz sicher sind, was Sozialismus jetzt nochmal genau bedeutet. Also, das ist ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das, wie ich finde, erstmal ganz gut klingt. Das offizielle Ziel ist nämlich soziale Gleichheit und Versorgung für alle. Aber damit diese Gleichheit gewährleistet werden kann, soll es im Sozialismus so gut wie keinen Besitz in privaten Unternehmen geben. Also niemand soll deutlich mehr erwirtschaften können als andere Menschen. Alles wird vom Staat organisiert, fair aufgeteilt. Soweit die Theorie. In der Praxis, also im gelebten Sozialismus in der DDR, wurde vom Staat jedoch weder fair aufgeteilt, noch hat das System so wirklich funktioniert. Die DDR-Führung hat lange versucht, die wirtschaftliche Lage schön zu reden und sich ehrgeizige Erfolgspläne gesetzt. Aber die Menschen haben die Krise schon lange gespürt. Und auch im Westen wurde darüber berichtet.
Blickpunkt am Abend. Die Wirtschaft der DDR kommt kaum über die Runden, hat Mühe sogar das jetzige Niveau zu halten.
Hinter dem Plan blieben zurück die Geldeinnahmen der Bevölkerung, der Einzelhandelsumsatz und das Angebot an Nahrungsmitteln.
Also ganz abseits davon, dass es viele Menschen gestört hat, dass sie vom Staat bevormundet werden, also dass der Staat quasi entscheidet, welche Marke Milch man kaufen kann oder welches Auto, hat der DDR-Sozialismus auch richtig zu Versorgungsengpässen geführt. Es gab zum Beispiel einfach manchmal keine Butter mehr zu kaufen. Man hat auch jahrelang auf eine Wohnung gewartet. 5 Jahre Wartezeit waren für Familien nichts Ungewöhnliches. Also, der DDR-Sozialismus hatte schon seine Schwierigkeiten. Nur, das durfte man als Bürger oder Bürgerin nicht laut sagen. Weil, wer sich nicht sozialistisch verhalten hat, und damit ist auch schon Kritik gemeint, dem ist das Leben nochmal extra schwer gemacht worden. Man hatte weniger berufliche Möglichkeiten und wurde oft von der Geheimpolizei überwacht. Das ist ja der Unterschied zu einer Demokratie, wo man keine Bestrafung fürchten muss, nur weil man nicht alles genauso macht, wie es der Staat will. Auf der anderen Seite haben Leute, die Teil des Systems oder der Regierung waren, heftig profitiert. Finanziell, aber auch bei so Sachen wie, wenn es um die Vergabe von Studienplätzen ging, von wegen Gleichheit und so. Die DDR hat schon auch behauptet, demokratisch zu sein. Und ja, es hat auch Wahlen gegeben, nur die Wahlergebnisse waren vorbestimmt. Und eigentlich gab es nur eine Partei, die am Ende was zu sagen hatte. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED. Und die SED bestimmt eben alles.
Die Partei, die hat immer recht. Die Partei.
Zwischen dem Ende des Krieges bis zur offiziellen Gründung der DDR vergehen 4 Jahre. 4 Jahre unter sowjetischer Besatzung. Und man kann es sich vielleicht schon vorstellen, das war keine leichte Zeit für die Eltern meiner Oma, sie selbst und ihre Brüder. Tatsächlich hat meine Familie wohl ziemlich damit gerungen, ob sie nicht vielleicht doch noch schnell heimlich nach Duderstadt übersiedeln, eine nicht mal 20 Kilometer entfernte Stadt, die aber schon in der britischen Zone lag. Das ging damals noch relativ leicht. Es hat ja noch keine Mauer gegeben. Aber am Ende konnte sich ihr Vater nicht von Leinefelde und der geliebten Eichsfelder Region trennen.
Der war eben so ein Urgestein, der sagte, ich bleibe in der Heimat und ich bin der Kapitän auf dem untergehenden Schiff.
Oma Gunnis Vater ahnt also da vielleicht schon, dass ihn diese Entscheidung einholen wird. Die Eltern meiner Oma legen sich also fest. Wir bleiben. Und trotzdem bleibt das Bauchgefühl, dass man in den westlichen Zonen vielleicht ein leichteres, freieres Leben führen kann. Weil in ihren Augen standen die US-Amerikaner für Freiheit, die russischen Besatzer für eine Ideologie. Und nach der Nazi-Zeit ist das Misstrauen der Familie gegen politische Ideologien generell hoch. Und nach vielen, vielen Diskussionen zwischen den Familienmitgliedern finden sie einen Kompromiss. Einen, der das Leben meiner Oma entscheidend verändern wird. Weil, obwohl ihre Eltern sich entschließen, im Osten zu bleiben, soll meine Oma eine Schule besuchen dürfen, in der sie nicht zum Sozialismus erzogen wird. Mit anderen Worten, mit 12 soll meine Oma auf ein westdeutsches Internat gehen, obwohl ihre Eltern im Osten wohnen bleiben.
Und da kam ich eben in, was englisch besetzt war, 1949, nach Duderstadt ins Ursulinenkloster.
Und das bedeutet, meine Oma ist tatsächlich eine Grenzgängerin zwischen Ost- und Westdeutschland gewesen, von Anfang an. Und vor allem, sie ist direkt an der Grenze aufgewachsen. Am Anfang tut sich meine Oma mit der neuen Schule ein bisschen schwer. Es ist eben nicht einfach nur ein Internat, sondern halt auch ein Kloster. Die Nonnen sind streng. Die Kinder und jungen Teenager dürfen kaum alleine unterwegs sein. Nur in Begleitung durch die Stadt. Und gleichzeitig ist meine Oma noch ein Kind und vermisst natürlich ihre Eltern. Wenn sie sie sehen will, dann muss sie immer irgendwie über die Grenze. Das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Aber am Anfang der DDR hat es gar keine Mauer gegeben und auch keinen stark bewachten Grenzzaun. Erstmal war das ähnlich wie andere Ländergrenzen auch. An den Straßen hat es Grenzposten gegeben, aber sonst wurde nicht alles so streng bewacht. Am Anfang hat meine Oma für die Übergänge ins andere Deutschland sogar noch einen Grenzschein, mit dem sie offiziell rüberkommt. Das ist aber bald vorbei. Die Grenze wird in den Jahren zwischen 1949 und 1952 zunehmend härter und stärker kontrolliert.
Dann kamen die Phasen, wo man schwarz über die Grenze musste. Für Geld konnte man dann von Bauern als Bauernmädchen verkleidet, der Schulranzen und das Köfferchen kam dann in Kartoffelsäcke rein. Und dann saß ich dann vorne neben dem Bauern auf dem Pferdewagen und dann fuhr der mit mir ins Feld.
Und es ist jetzt auch nicht so, als hätten die Bauern meine Oma dann einfach vor der Haustür von ihren Eltern vom Karren geladen. Das ging oft gar nicht, weil...
Manchmal waren die Russen auf Posten und manchmal waren es die DDR-Grenzpolizei. Und der wusste ganz genau, wo die sind und sagte so, hier können wir nicht gesehen werden, jetzt spring runter vom Wagen, jetzt musst du durch den Wald laufen.
Mit er meint meine Oma den Bauern, der ihr geholfen hat.
Und dann waren natürlich Büsche und Hindernisse, ja, wo auch unten drunter schon auch die Soldaten liegen konnten, die Russen im Graben manchmal. Und da habe ich, um mir Mut zu machen, ich bin ja katholisch, habe ich dann die ganzen Kirchenlieder gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Aber leise natürlich, so vor mich hingemurmelt. Ne?
Ich kann mir kaum vorstellen, wie aufregend das gewesen sein muss. Ich meine, ich pack's ja selbst schon fast nicht, in der U-Bahn kontrolliert zu werden, weil ich immer denke, ich habe meine Fahrkarte vergessen.
Wenn meine Mutter uns mal besuchen wollte, nach Duderstadt kam, kam die auch mit einem Bauern oder auch alleine.
Immer illegal.
Dann gaben die Bauern ihr auch Gänse mit zum Hüten. Bis zu einer bestimmten Stelle, wo sie die Gänse, anscheinend haben die Gänse da schon irgendwie gewusst, ich weiß es nicht.
Ich wollte gerade sagen, also die Gänse sind ja auch nicht, spielen ja dann nicht mit und sagen, wir tun jetzt mal so, dass du uns hütest.
Ja, aber ich sah dann manchmal von einem Hügel schon meine Mutter vom Weiten als Bauersfrau verkleidet kommen und zitterte, dass sie ja nicht noch erwischt wird. Dann hätten sie auch in den Keller ein paar Tage gesperrt oder irgendwie. Es waren dann schon ganz schöne Repressalien.
Oft können sie sich so natürlich nicht sehen. Es war einfach mit zu großen Risiken verbunden und nur noch super selten bekommen sie oder Gunni einen Interzonenpass, mit dem sie sich offiziell besuchen dürfen. Zum Beispiel an Weihnachten. In der Zeit ist Gunnis großer Bruder, der in der Nähe wohnt, oft der Ansprechpartner für die Nonnen, wenn irgendetwas für die Schule besprochen werden muss. Und ihr Bruder findet die Nonnen im Kloster zu konservativ und zu streng. Er bespricht das mit den Eltern und zusammen entscheiden sie dann:
Du kommst in ein anderes Internat und das war im Südharz. Also Harz ist ja im Mittelgebirge und das war eigentlich eine Jungenschule. 100 Jungs waren da im Internat.
Das klingt ja jetzt schon nach einer explosiven Mischung. Also meine Oma, Teenagerin aus dem Osten, kommt von der Klosterschule an eine westliche Jungenschule zusammen mit ein paar wenigen anderen Mädchen.
Also die kamen vom Rheinland, Hamburg, Bayern, waren die im Internat und ich die Einzige aus der Ostzone. Aus Russland, sagten manche, die aus dem Rheinland waren.
Meine Oma fällt auf. Ihre Mutter schickt ihr Kleider aus dem Osten, die anders aussehen als das, was Mädchen aus dem Westen tragen. Und von ihren Eltern ist sie jetzt noch ein paar Kilometer weiter entfernt. Sie erlebt ihre Teenagerjahre also fast komplett ohne sie. Und man könnte denken, jetzt wird das Heimweh noch mal so richtig schlimm. Aber naja, sie ist 14. Andere Dinge werden interessant.
ich fand es auch toll, dass meine großen Brüder mich dann mitnahmen abends in die Bar und guckten immer nach mir, wo ist sie denn und so. Und die hatten mich immer im Schlepptau. Es war für mich auch abenteuerlich.
Und auch wenn sie am Anfang komisch angeguckt wurde,
störte mich alles nicht. Ich war trotzdem immer, ja, eigentlich mit so der Liebling in der Klasse.
Ich kann mir das schon auch irgendwie vorstellen. Ihre Eltern sind im Osten, sie sieht anders aus, wird von ihren großen Brüdern zum Feiern abgeholt, ist so ein bisschen geheimnisvoll vielleicht. Klar, dass sie dann irgendwann im jungen Internat auch ihren ersten Boyfriend hat.
Klaus-Dieter.
Und Klaus-Dieter, war das dann auch der erste, den du geküsst hast?
Ja, natürlich nur geküsst. Nur geküsst. Geschmust.
Meine Oma hatte da eigentlich eine richtig gute Zeit. Also, klar, das ist schon heftig, seine Eltern so wenig zu sehen. Ihre Brüder waren oft auch mit ihren eigenen Leben beschäftigt und waren nicht ständig für sie da. Aber klingt jetzt trotzdem nicht so, als hätte sie sich nur nach ihren Eltern gesehnt. Im Westen fühlt sie sich einfach zu Hause. Aber dann ist meine Oma eines Tages fertig mit der Schule. Sie ist 18 Jahre alt, ist quasi in Westdeutschland erwachsen geworden und soll jetzt plötzlich wieder zurück in den Osten.
Ich habe mich wirklich gestrebt mit allem, was ging.
Wie es dazu gekommen ist und wie es ihr am Anfang in der DDR gefallen hat, darum geht es in der nächsten Folge. Und, so viel kann ich schon mal verraten, mit den Spicy Dating Stories geht es da auf jeden Fall erstmal so richtig los.
Ah, und du hattest dann zwei Freunde gleichzeitig so ein bisschen.
Ja, fast schon. Oh,
nicht ja, schlecht.
Ja. Stieg aus und gab mir einen Kuss. Und da stand er da und das war ein ganz peinlicher Abend.
Aber das lockere, romantische Leben wird ziemlich schnell von ganz anderen Ereignissen überschattet.
Und da klingelt es nachts so früh um 3 Uhr, stehen zwei Männer da, zeigen mir die Plakette Stadtsicherheit. Wo ist Ihr Vater?
Das war Folge 2 von Oma Lass Reden. Zwischen zwei Welten. Oma Lass Reden ist ein ARD-Podcast von Das Ding vom SWR in Kooperation mit Fritz vom RBB. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Host bin ich, Luise Aschenbrenner. Autoren Maxim Landau und Magdalena Puls. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller. Schnitt und Soundproducing Jan Patschek. Komposition Benjamin Hien. Tontechnik Axel Fischer-Neuschwander. Podcast-Cover Julia Kaiser. Kamera und Schnitt Social Media Lars Dahmen und Marco Artmann. Oma, auch wenn wir den Nationalsozialismus und seine Verbrechen in diesem Podcast nur anreißen, bin ich dir wirklich so dankbar, dass du schon immer mit mir über diese Zeit so offen gesprochen und diskutiert hast. Danke, dass ich dich immer alles fragen darf.
Es ging gut mit ihr, mit dem... Ihr könnt ja auch schneiden. Ihr könnt ja schneiden.
Auch wenn meine Oma als kleiner Digital Native mit ihrem Photoshop-Programm ihre geliebten Orchideen bearbeitet, kommt hier ein Podcast-Tipp, der wirklich alles bedient, wenn man sich mit unserer heutigen crazy Welt auseinandersetzen möchte. In Musste durch mit Levi und Fabi nehmen euch Levi Pennell und Fabian Raschagai mit in ihr echtes Leben. Jede Woche sprechen sie über das, was hinter der Social-Media-Fassade stecken kann. Zukunftsängste, Druck, Identität, erwachsen werden. Aber es kann auch mal lustig werden, denn es geht natürlich auch um Rabbit Holes oder skurrile Alltagsszenen. Die beiden reden eigentlich über alles, was wehtut und machen trotzdem Witze drüber. Also, wenn du dich manchmal lost fühlst und trotzdem lachen willst, Musste durch ist dein Podcast.